Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Ich grüße Sie sehr herzlich. Heute geht es hier um Kohle und um Bratwürste. Zu Gast ist Hans-Werner Krösinger. Sein neuestes Projekt schaut auf Geschichte und Zukunft der Braunkohleindustrie. Und außerdem fragen wir, warum das Theaterstück Extrawurst zum Bühnenrenner werden konnte. Ein Stück über die Schwierigkeiten, Kontroversen aufzulösen. Der Klimawandel hat längst auch das Theater erreicht. Wie nachhaltig arbeiten wir, fragt man sich dort. Aber auch, wie bringen wir das komplexe Thema auf die Bühne? Hans-Werner Krösinger ist der Dokumentartheatermacher, der schon viele unübersichtliche Themen für die Bühne bearbeitet hat. Er entdeckt seine Theaterdramen vor allem in Archiven und Akten. Ihm und seiner Partnerin Regine Dura verdanken wir Einblicke in historische und aktuelle Konflikte rund um den Erdball. Zuletzt erforschten die beiden die Gleichschaltung des Karlsruher Theaters nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Stolpersteine Staatstheater, so hieß diese Produktion. Und die war 2016 zum Theatertreffen eingeladen. Jetzt war das Team unterwegs im Braunkohlerevier rund um Leipzig. Brennende Erde, so heißt das neueste Projekt, das daraus entsteht. Geprobt wird in Leipzig. Und dort habe ich Hans-Werner Krösinger vor der Sendung erreicht. Schönen guten Tag, Herr Krösinger.
Hallo, guten Tag.
Das Klimathema, das begegnet uns derzeit ja täglich in den Nachrichten, von den verheerenden Buschfeuern in Australien bis zur Windkraftdebatte und den Braunkohleausstieg. Warum muss jetzt auch noch das Theater dieses Thema behandeln?
Naja, wahrscheinlich ist es so, es kommt einfach nicht drum rum. Es hat ja schon vorher angefangen. Die Klimadebatte ist das eine, aber bei uns ist das Thema der Tagebau, was natürlich mit der Klimadebatte zu tun hat. Und der Tagebau in Leipzig hat viel zu tun mit der Identität in der Region, hat viel zu tun mit der Energieversorgung der DDR. Und das Braunkohlethema ist ein Thema, was mit Respekt zu tun hat. Mit Respekt vor Natur, mit Respekt vor Geschichte, mit Respekt vor Menschen. Und das ist natürlich immer ein gutes Thema fürs Theater.
Und geht es dann bei Ihnen um den Wandel? Weil lange Zeit war dieses Revier in Leipzig eines der wichtigsten Braunkohlereviere. Seit 100 Jahren wird dort gebaggert und gefördert. Aber gerade aktuell steht die Braunkohleindustrie massiv in der Kritik. Erzählen Sie die Geschichte des Wandels, des Blicks auf diese Region?
Genau. So genau, wir erzählen die Geschichte des Wandels und das ist, was unserer Arbeitsweise sehr entgegenkommt, dass das mit Schichten zu tun hat. Das heißt, dass fossile Energie was ist, was über einen sehr, sehr langen Zeitraum entstanden ist. Also Braunkohle ist ein Produkt, das entsteht über Jahrmillionen, das entsteht aus Wäldern, aus Bäumen, die absterben, aus Schichten, die entstehen in der Erde, Boden, der sich aufschichtet. Und dann ist man beim Thema der Beschleunigung. Auf einmal im 19. Jahrhundert fängt das an, dass das es gibt eine Holzknappheit. Plötzlich wird Braunkohle interessant, weil man damit Holzmangel ausgleichen kann als Energieträger, um Wärme herzustellen. Dann, ich überspringe jetzt mal ein bisschen, sind wir im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert haben wir es so, dass die Energieversorgung ganz wichtig wird, Unabhängigkeit von Energieressourcen während der Zeit des Nationalsozialismus. Und dann hat man die DDR. Und in der DDR ist Braunkohle der Energieträger schlechthin. Das muss man sich vorstellen, hier diese Region um Leipzig, wie das Ruhrgebiet. Das ist der Energiemotor des Landes. Daraus zieht man das Selbstbewusstsein. Die Industriearbeiter werden besser bezahlt. Das ist eine harte Arbeit. Das ist eine Arbeit, die im Dreischichtsystem läuft. Der Bagger steht nicht still. Es ist ein Arbeiten, was zum Verschwinden von Landschaften führt. Und dieses Verschwinden von diesen Landschaften, das heißt, es werden Dörfer geopfert, weil die Kohle gebraucht wird, weil aus der Kohle alles hergestellt wird. Und jetzt mache ich nochmal einen Sprung. Jetzt sind wir 1989, 90 und haben einen Schnitt, dass aus 50.000, 52.000 Leuten, die in diesem Sektor arbeiten, gibt es einen Kahlschlag. Das reduziert sich auf 5.000 Leute. Das sind Leute, die ein Selbstverständnis hatten, dass sie gebraucht werden. Und plötzlich sagt man ihnen, ihr werdet nicht mehr gebraucht.
Ja, wir kennen ja diese Bilder eigentlich aus dem Film Gundermann, der ja im letzten Jahr in den Kinos zu sehen war. Die Geschichte des singenden Baggerfahrers. Also diese ästhetisch wahnsinnig eindrucksvollen Bilder dieses riesigen Baggers, der sich in die Landschaft frisst und natürlich damit einhergehend auch der Stolz der dort arbeitenden Menschen, die Identifikation auch mit diesem Beruf des Kohlearbeiters. Aber wie lässt sich dieses Thema verarbeiten im Kontext mit dem doch absolut notwendigen Kohleausstieg?
Naja klar, das ist zusammengebrochen, aber trotzdem, wir haben Interviews gemacht mit Leuten, die im Tagebau gearbeitet haben, deren Identität sich im Prinzip noch immer noch auf diese Arbeit stützt. Also auf ein Gefühl von Zusammenhalt, auf ein Gefühl von der Wichtigkeit von der Arbeit, auf ein Gefühl von der Wertschätzung von der Arbeit. Und plötzlich ist das weg. Wir haben mit Umweltschützern gesprochen, die in der DDR schon aktiv waren, die natürlich fast lückenlos vom Ministerium für Staatssicherheit überwacht wurden. Da gibt es sehr, sehr gute Berichte, sehr klare Berichte, wo man über den Grad von Luftverschmutzung, von Zerstörung von Landschaften immer informiert war, was aber keine Folgen gehabt hat. Und jetzt hat man den Zwiespalt. Und der Zwiespalt ist interessant, weil der Zwiespalt ist, dass die DDR sehr, sehr gute Umweltgesetze hatte. Das heißt, die Umweltschützer schreiben ständig Eingaben, es passiert aber nichts.
Das Ende einer Kohleregion konnten wir ja schon im Ruhrgebiet verfolgen, wie dort in die verlassenen Industriedenkmäler, Zechen, Fördertürme und so weiter die Kultureinzug von den Osttagebauen, bleiben vor allem auf lange Sicht Naturgebiete übrig, Mondlandschaften, Seen. Welche Zukunft erwarten Sie denn für die Leipziger Braunkohleregion?
Im Moment rund um Leipzig entsteht diese Freizeitlandschaft, diese Seenlandschaft, wo dann natürlich auch neue Landschaften angelegt werden. Das ist natürlich für die Bergbaugesellschaft die billigste Art und Weise, die Gruben, die Löcher zu entsorgen. Man lässt sie einfach mit Wasser volllaufen. Das Resultat davon ist aber, das ist eine Landschaft, wo die Geschichte verschwunden ist und wo das Grundwasser sich absenkt. Das heißt, es gibt in ganz vielen von diesen Regionen hier im Sommer einen Wassermangel, weil der Grundwasserspiegel nicht mehr stimmt. Die Böden, die neu angelegt werden, die Landwirte nennen das Minutenböden, auf denen können sie kaum was anpflanzen. Weil die Wasserkanäle nicht stimmen im Lauf des Bodens, in der Struktur des Bodens. Das heißt, womit wir es zu tun haben, ist, wie geht man mit etwas um, was sehr viel älter ist als wir, was entstanden ist über sehr, sehr lange Zeiträume und was jetzt sehr kurzfristig verbraucht worden ist. Und jetzt kommt eine neue Komponente hinzu, und zwar sind es Finanzinvestoren, die jetzt darauf spekuliert, dass das Ende der Braunkohle eben nicht das Ende der Braunkohle sein wird. Die mit Emissionshandel spekuliert, die ziemlich viel Geld bekommt für die Bereitstellung von stillgelegten Braunkohlekraftwerken, falls es eine Energiekrise gibt. Das sind Summen im dreistelligen Millionenbereich. Und plötzlich wird was, was eine Ressource ist, die unser Erbe ist, ein rein ökonomischer Faktor.
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, im Revier um Leipzig wird es am Ende wahrscheinlich ziemlich viele Mondlandschaften geben oder beziehungsweise in vielen, vielen Jahren dann vielleicht irgendwie eine blühende Natur und viele, viele Seen. Was können wir denn lernen aus Ihrem Theaterabend oder was ist das Ziel dieses Theaterprojektes?
Na, es gibt von Müller gibt es diesen schönen Satz, in der Zeit des Verrats sind die Landschaften schön. Und wenn Sie in die Seenlandschaft reingucken, dann sieht das erstmal alles schön aus. Wenn Sie wissen, dass in manche von diesen Seen bis zu 1000 Tonnen Kalk im Jahr reingeschüttet werden, damit die Wasserqualität halbwegs passabel ist, wird das schon anders. Und ich glaube, was dieser Theaterabend leisten kann, ist, Theater ist für uns ein Raum für Gedächtnis, für eine Geschichte der Menschen, die in dieser Region gelebt und gearbeitet haben, die Teil der Braunkohleindustrie waren, Teil der Umweltschutzbewegung. Es wird ein gesellschaftliches Bild entwickelt für eine Veränderbarkeit von Politik, für eine Veränderbarkeit vom Umgang mit Ressourcen. Geschichte ist veränderbar. Geschichte ist veränderbar über Solidarisierung von Leuten und über Aktion. Wir haben mit diesem alten Umweltaktivisten gesprochen, der sagt, er hat mit den Ende-Gelände-Leuten jetzt ziemlich viel zu tun. Und er sagt halt,
vielleicht müssen wir das kurz erklären. Ende-Gelände ist eine Gruppe von Aktivisten, die für den schnellen Braunkohleausstieg sind und vor Ort immer wieder Aktionen in den Tagebauen machen. Ne?
Genau. Und er hat halt gesagt, ihnen ist es gelungen, zu DDR-Zeiten ohne Facebook, ohne soziale Netzwerke 11.000 Leute zu aktivieren, die für den Stopp des Tagebaus protestiert haben. Eine öffentliche Demonstration, die dazu geführt hat, dass ein Dorf nicht weggebaggert wurde. Und er sagt, er wünscht diesen jungen Leuten auch so ein Erfolgserlebnis.
Positionieren Sie sich für oder wider einer bestimmten Tendenz in dem Abend?
Naja, das Schöne in unserem Theater ist jetzt ein anderer Satz von Müller, mein Platz ist auf beiden Seiten der Front. Das heißt, wir geben den Aktivisten Raum, wir geben den Leuten Raum, die im Tagebau gearbeitet haben, deren Lebensgeschichte das ist. Wir geben den Menschen einen Raum, die in diesen weggebaggerten Dörfern gelebt und gewohnt haben. Das heißt, was wir beschreiben, ist eine Momentaufnahme von einer politischen Situation, die jetzt Handeln erfordert. Und ich glaube, wenn Sie aus unserem Abend rauskommen, dann werden Sie wissen, was Sie im Herzen wahrscheinlich schon längst wissen, dass man Ressourcen nicht allein der Ökonomie überlassen darf.
Also ist da schon auch eine gewisse Positionierung rauszuhören?
Ja, ich glaube, es lässt sich gar nicht vermeiden, weil es gibt ja immer diesen Irrglauben, dass das Dokumentartheater objektiv sei. Aber in dem Moment, wenn Sie halt mit den Ressourcen zu tun haben, also wenn Sie mit den Materialien zu tun haben, da wird Ihnen schon anders. Inwieweit der Energiesektor Spielball des Finanzmarktes geworden ist mittlerweile, das war mir in dem Ausmaß nicht klar. Und wenn man sich das anschaut und der Finanzmarkt entscheidet nach kurzzeitigen Kursbewegungen, der Finanzmarkt entscheidet nicht in Zeiträumen von 70 oder 100 Jahren.
Aber führt solche Erkenntnis, das Gefühl habe ich jetzt manchmal bei der ganzen Klimadebatte, führt so eine Erkenntnis auch dieser Finanzmarkt, den wir am Ende wahrscheinlich nur relativ gering beeinflussen können, führt er nicht dazu, dass dann eine gewisse Resignation einsetzt, statt eigentlich Aktivismus auszulösen in den Zuschauern?
Na, ich glaube, Denken ist immer eine Form von Aktivismus, die positiv ist. Und Denken heißt wählen, Denken heißt politische Aktion, Denken heißt teilweise ziviler Widerstand, wenn er notwendig ist. Und die DDR hat es ja bewiesen. 1989 hat sich ein Staat hier radikal verwandelt. Und warum soll Theater nicht dazu beitragen, ein anderes Bewusstsein zu schaffen, eine andere Form von Aufmerksamkeit für Gegebenheiten? Und wenn man sich jetzt die jungen Leute anguckt, die haben natürlich noch sehr viel länger mit dem Problem zu tun als wir. Weil wenn ich jetzt 20, 25 wäre und wenn ich sehe, was im Klima passiert, die Zeit ist begrenzt, das heißt, Handeln ist gefragt. Jetzt ist das Theater aber nicht ein direkter Aufruf dazu, nehmen Sie ein Schild, rennen Sie auf die Straße. Sondern ich glaube, Informationen führen zu Positionierung. Wenn man Dinge weiß, führt es zur Handlung, langfristig.
Jetzt sagen Sie, die Informationen führen zur Handlung und jetzt könnte man entgegnen, wir sind ja hier in einem Theatermagazin, das kann ich ja eigentlich auch lesen oder in Diskussionsveranstaltungen verfolgen. Welche theatralen Mittel fügen Sie denn noch hinzu, die das Ganze zu einem Theaterabend machen?
Energie. Die Energie des Denkens und die Energie der Spieler und die Energie der Musik. Die Energie, die in einem Theaterraum entsteht, wenn Sie mit Leuten im gleichen Raum sind, die ein Gegenstand, ein Thema vor Ihnen und mit Ihnen verhandeln. Wir haben ein langes Interview geführt mit jemandem, der aus Aitra, das ist einer der Orte, die weggebaggert wurden, ausgebürgert wurde. Und das ist einfach sehr berührend, wie er den Widerspruch beschreibt, dass einerseits sein Ort vernichtet wird, er andererseits aber auch weiß, dass die Braunkohle gebraucht wird. Er glaubt aber an diese Idee, er glaubt an diesen Gedanken von diesem Staat. Das ist was anderes, wenn Sie das durch einen Schauspieler erleben und durch einen Schauspieler kennenlernen, als wenn Sie das in einem Buch lesen oder in einem Magazin blättern. Und das fordert natürlich wie immer bei uns ziemlich viel Energie vom Zuschauer auch. Das sind viele schnelle Schnitte, weil wir einen Zeitraum erzählen wollen von der Entstehung der Braunkohle bis heute. Und das alles verdichtet in einen Theaterabend ist ziemlich viel, das wissen wir auch. Der Energieaufwand, den Sie leisten müssen, als denkender, mitfühlender Besucher, ist ziemlich hoch. Aber es ist eine Energie, die, wenn Sie die einsetzen, haben Sie die gut investiert. Das ist nicht auf Ihrem Bankkonto, aber da passiert was in Ihrem Kopf.
Das verspricht Regisseur und Autor Hans-Werner Krösinger. Sein gemeinsam mit Regine Dura entstandenes Theaterprojekt Brennende Erde wird am kommenden Freitag uraufgeführt und zwar im Leipziger Schauspiel. Ich wünsche viel Erfolg dafür und danke sehr für das Gespräch.
Danke.
Alle bringen es auf die Bühne, also fast alle, in Hamburg, Berlin, Münster und Bautzen, demnächst auch in Göttingen, Trier, Düsseldorf, Eisleben, Bonn und Bad Hersfeld. Überall steht die satirische Komödie Extrawurst auf dem Spielplan. Längst wird das Stück von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob als Stück der Stunde gefeiert. Die Geschichte um einen Tennisclub, in dem plötzlich aus nichtigem Grund Rassismus ausbricht, die trifft offenbar einen Nerv. Warum und wie, das hat Stefan Keim für uns erkundet und sich dafür die Aufführung in Münster angesehen.
Das Ding sieht super aus, das kaufen wir. Das Geld ist im Etat für Betriebsanschaffung. Irgendjemand dagegen? Nein? Perfekt, einstimmig angenommen, dann ist das... Ja, Melanie?
Ein neuer Grill soll angeschafft werden. Einer, der auf mehreren Stufen viele Würstchen, Steaks und Koteletts gleichzeitig schafft. Matthias, Vizevereinsvorsitzender eines Kleinstadt-Tennisclubs, hat eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Der Grill ist sein ganzer Stolz. Der machtverwöhnte Langzeitchef Heribert will den Beschluss durchwinken. Da meldet sich die erfolgreichste Spielerin. Melanie gewinnt mit ihrem Doppelpartner Erol einen Preis nach dem anderen.
Wäre es nicht eine nette Geste für unsere türkischen Mitglieder, wenn wir für die noch einen zweiten Grill dazu holen.
Aber wir haben doch nur ein türkisches Mitglied und Erol. Hm? Hast du da ein Problem mit dem Grill?
Nee, Leute. Für mich müsst ihr keinen extra Grill anschaffen.
Aber Melanie beharrt darauf, einen zweiten Grill anzuschaffen. Es geht ihr um Respekt. Denn Erol kann als gläubiger Moslem nichts von einem Grill essen, auf dem auch Schweinefleisch zubereitet wird. Bald brechen Ängste und Vorurteile hervor, die bisher unter der freundlichen Oberfläche verborgen blieben.
Ich glaube, dass es uns gelungen ist, die derzeitige Diskussion, die in Deutschland sehr stark ist, einzufangen mit dem Stück. Das heißt, diese Mechanismen von Erregung, und von Hochkochen von Kleinigkeiten.
Dietmar Jacobs zählt zu Deutschlands Top-Autoren im Kabarett. Nun hat er sich mit Moritz Netenjakob zusammengetan, einem Autor und Comedian, der mit einer türkischen Schauspielerin verheiratet ist. Missverständnisse und Chaos im Clash der Kulturen sind Netenjakobs Hauptthemen. Extrawurst ist eine Komödie mit Abgründen, die zeigt, wie sich eine an sich harmlose Diskussion verselbstständigt. Dietmar Jacobs?
Der Grundgedanke war ja, zu zeigen, wie sich eine Gesellschaft zerlegen kann und es spürbar zu machen. Und deshalb haben wir auch dieses Grundsetting genommen eines Tennisclubs, weil das für uns sehr stark für die bürgerliche alte Bundesrepublik steht. Und wir wollten gerne, dass die Zuschauer direkt am eigenen Leib erfahren, auch spürbar erfahren, dadurch, dass die Schauspieler neben ihnen stehen, direkt ihnen ins Ohr sprechen, was es bedeutet, wenn so eine Diskussion aus dem Ruder gerät und auch mit einsteigen könnten in die Diskussion. Und tatsächlich erleben wir bei einigen Vorstellungen, dass die Zuschauer sehr stark mitgehen.
Ein Besuch im Wolfgang-Borchert-Theater Münster. Das ganze Haus bis ins Foyer wurde in den Tennisclub verwandelt. In den Ecken stehen Pokale und Fotos. Die Schauspieler bewegen sich in der Pause durch das Publikum und führen Einzelgespräche. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben mehrere Möglichkeiten, in die Handlung einzugreifen, vor allem bei der Entscheidung, ob es einen Grill für Errol geben soll.
Und tatsächlich ist es auch so, je nachdem, ob die Zuschauer abstimmen, gibt es einen Grill für den Türken Errol oder gibt es den nicht, geht das Stück in zwei unterschiedliche Wege. Nur ist es so, dass in den allermeisten Vorstellungen die Zuschauer im Moment abstimmen, es gibt einen Grill für den Türken, er soll seinen eigenen Grill haben. Das heißt, das war bislang immer die Mehrheit.
Nur am Theater Bautzen wackelte die Mehrheit für Errol bisher gelegentlich. Jede Rolle im Stück steht für eine gesellschaftliche Gruppe. Melanie ist eine engagierte Kämpferin, der Vorsitzende Heribert ein selbstverliebter Machthaber, sein Vize Matthias neigt zu rechtspopulistischen Sprüchen und Melanies Partner ist ein cooler Hipster. Doch sie alle zeigen im Lauf des Abends andere Seiten, wirken mal mehr, mal weniger. Sympathisch.
Die Trennlinie zwischen rechten und linken Positionen, zwischen moralischen, unmoralischen Positionen, geht ja nicht nur durch eine Wählerschaft oder durch eine Gesellschaft, sondern geht auch oft durch Personen selber durch.
Die Abstimmung mitten im Stück erinnert an das Gerichtsdrama Terror Ferdinand von Schirachs, ebenso die direkte Ansprache des Publikums. Die Autoren von Extrawurst wollen aufrütteln und unterhalten. In der hervorragend gespielten und feinsinnigen Münsteraner Inszenierung von Monika Hess-Zanger gelingt das ausgezeichnet. Privattheater und städtische Bühnen interessieren sich für das Stück, weil es zugänglich und raffiniert, witzig und kantig ist. Ob der Tennisclub wieder zusammenfindet, bleibt offen. Doch Autor Dietmar Jacobs formuliert eine Botschaft.
Eigentlich ist die Lösung diskutieren, sich zuhören und das alles aber mit dem Willen, sich nicht zu zerlegen, sondern zu sagen, wir können es trotzdem noch in die Augen schauen am Ende und wir können auch bei einer kontroversen Diskussion auch noch Freunde bleiben oder können gemeinsam einen Club aufrechterhalten, so wie wir ein Land aufrechterhalten können.
Tja, das könnte doch eigentlich so leicht sein, was Autor Dietmar Jacobs hier formuliert. Aber die Komödie Extrawurst, die zeigt, wie schnell gesellschaftliche Kommunikation misslingen kann. Demnächst sicher auch in einem Theater in ihrer Nähe.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute vom Dramatiker, Regisseur und Filmemacher Bon Park. Er erinnert sich an einen Martaler Abend in der Volksbühne im Jahr 2012.
Einer meiner absoluten Lieblingsstellen war, als ich in der Volksbühne war und der Saal war relativ leer. Da war gerade die Volksbühne groß in der Kritik, alle waren genervt von Kastorf und so. Und da war ein Abend von Martaler und der hieß Plus Minus Null Subpolares Basislager. Da waren die irgendwie mehrere Monate am Nordpol und haben da ein Stück geprobt. Mir ist noch sehr gut Erinnerung, wie dieser große leere Raum, der so eine halbe Turnhalle und halb so eine Station war, von Anna Fieborg, die einfach eine so brillante Bühnenbildnerin ist, wo du einen Raum siehst und so die Traurigkeit von so einem Raum einfach erfassen kannst, so das Alter und die Vergänglichkeit. Und dann kommt das ganze Ensemble rein und die ziehen sich erstmal 4 Minuten aus und sind danach aber immer noch nicht nackt, weil die sozusagen eine Daunenjacke nach der anderen ausziehen. Und dann fangen die an, ein Lied zu singen. Und das waren irgendwie nur 150 Leute im Saal, wo 600 reinpassen. Und das war richtig schön, ja.
Tja, auch schön ohne viele Zuschauer. Bonn Park über einen Marthaler-Abend an der Berliner Volksbühne. Parks eigene neueste Arbeit heißt Deutschland und wird am kommenden Freitag in Bamberg uraufgeführt. Ein Horrorstück unter anderem über Fragen zur deutschen Leitkultur. Die Kritik dazu gibt es dann natürlich unter deutschlandfunkkultur.de. Dort können Sie auch alle Beiträge dieser Sendung wiederfinden. Hier geht es jetzt weiter mit Vollbild, mit unserem Filmmagazin. Ich wünsche viel Spaß dabei.